Teil 9 – Logistik und Import. Kapitel 1 – Die zweite Hälfte des Geschäfts. Wer ein Produkt in China entwickelt, den Preis verhandelt und produzieren lässt, hat die Hälfte geschafft. Die andere Hälfte beginnt, wenn die Ware die Fabrik verlässt. Und an genau dieser Hälfte scheitern erstaunlich viele. Nicht, weil Logistik unlösbar kompliziert wäre, sondern weil sie unterschätzt wird. Ein Vorgeschmack, worum es geht. Ein Importeur bringt Keramikbecher aus China nach Europa. Ordentliche Ware, sauber kalkuliert, 12% Zoll eingeplant. Dann prüft der Zoll die Warennummer. Und plötzlich stehen nicht 12% auf der Rechnung, sondern 91. Der Unterschied? Eine einzige Stelle in einer 10-stelligen Nummer. Wie das passieren kann, hörst du in diesem Teil. Und wie du es verhinderst, auch. Denn auf dem Weg von der Fabrik ins Lager lauern drei stille Margenfresser. Ein falsch gewählter Incoterm kostet leise 15% Marge. Eine falsche Warennummer löst eine Zollprüfung aus. Ein schlecht geplanter Versandweg frisst 3 Wochen, die am Ende im Weihnachtsgeschäft fehlen. Dieser Teil macht den ganzen Weg transparent. Die Transportwege, die Handelsklauseln, die Zollnummer, die Kontrolle am Hafen und die letzte Meile ins Lager. Kapitel 2 – Drei Wege nach Europa. Zwischen einer Fabrik in Shenzhen und einem Lager in Hamburg liegen, je nach Weg, ein paar Tage bis 1,5 Monate. Die Wahl ist keine Geschmacksfrage. Sie ist eine Kalkulationsentscheidung, die direkt auf Marge, Cashflow und Lieferfähigkeit wirkt. Der Standard ist die Seefracht. Rund 90% des Welthandels laufen über das Wasser, aus einem simplen Grund. Kein anderer Weg kommt bei den Kosten pro Kilogramm auch nur in die Nähe. Der Preis dafür ist Zeit. Von China nach Nordeuropa dauert es klassisch 4 bis 5 Wochen. Und wenn Krisen die Routen verlängern, etwa wenn Reedereien statt durch den Suezkanal ums Kap der Guten Hoffnung fahren, kommen nochmal knapp 2 Wochen dazu. Für das Weihnachtsgeschäft heißt das Produktionsabschluss spätestens Mitte September. Wer Ende Oktober bestellt, erlebt eine stille Nacht, aber kein Weihnachtsgeschäft. Das Gegenteil ist die Luftfracht. Schnell, flexibel und brutal teuer. Im Schnitt 8 bis 20 Mal teurer als das Schiff. Wer die Wahl hat, vermeidet sie. Wer keine Wahl hat, ist froh, dass es sie gibt. Und eine Falle musst du kennen, das Volumengewicht. Bei Luftfracht zählt nicht nur, was ein Karton wiegt, sondern auch, wie viel Platz er einnimmt. Abgerechnet wird der höhere Wert. Ein großer, leichter Karton mit Kissen wird plötzlich behandelt, als wöge er das Vierfache. Voluminöse, leichte Produkte machen Luftfracht damit wirtschaftlich fast unmöglich. Sinnvoll ist sie in 4 Fällen. Bei hochwertiger, leichter Ware, bei akutem Zeitdruck, etwa wenn dir auf Amazon der Bestand auszugehen droht, bei Mustern und Prototypen und bei saisonaler Ware, deren Zeitfenster keine Seefracht erlaubt. Und dazwischen liegt die Bahn. Die neue Seidenstraße verbindet chinesische Produktionszentren mit europäischen Knotenpunkten wie Duisburg. Preislich etwa 2 bis 3 Mal teurer als das Schiff, aber deutlich günstiger als das Flugzeug. Und mit rund 3 Wochen Laufzeit klar schneller als die See. Genau dieser Mittelweg macht die Bahn interessant. Für Ware im mittleren Wertsegment, für Sendungen zwischen 2 Seefrachtzyklen oder wenn die Schiffskapazitäten knapp sind. Und die Profis kombinieren. 2 Varianten haben sich etabliert. Erstens die Hybridroute. Per Schiff bis Dubai oder Singapur, von dort per Flugzeug weiter. Halb so teuer wie reine Luftfracht, deutlich schneller als reine Seefracht. Und zweitens die Aufteilung. Ein kleiner Teil der Bestellung fliegt, der Rest schwimmt. Die Luftfrachtmenge überbrückt die Wochen, in denen der günstige Großteil noch unterwegs ist und hält dein Lager lieferfähig. Wichtig, diese Aufteilung muss schon bei der Bestellung geklärt sein, nicht erst beim Versand. Kapitel 3 – Drei Buchstaben mit großen Folgen. Die Incoterms. Spätestens im Angebot des Lieferanten taucht ein Kürzel auf, das harmlos aussieht und weitreichende Konsequenzen hat. Der Incoterm. 3 Buchstaben, die regeln, wer die Fracht bezahlt, wer das Risiko trägt, wer den Spediteur wählt und wer haftet, wenn etwas schief geht. Die meisten Erstimporteure verstehen sie falsch. Und das kostet im Schnitt einige 1000 Euro pro Sendung. Der Standard für Profis heißt FOB, Free On Board. Der Lieferant übernimmt alles bis zur Verladung aufs Schiff im chinesischen Hafen. Produktion, Inlandstransport, Exportzoll, Verladung. Ab dann übernimmst du. Der entscheidende Vorteil ist Kontrolle. Du wählst deinen eigenen Spediteur, kennst die echten Frachtkosten und hast direkten Zugriff, wenn etwas klemmt. Aber Vorsicht bei der Kalkulation. Der FOB-Preis ist nicht der Gesamtpreis. Seefracht, Versicherung, Zollabfertigung, Einfuhrabgaben, Inlandstransport kommen obendrauf. In der Praxis sind das 15 bis 30% zusätzlich. Wer nur FOB-Preise verschiedener Lieferanten vergleicht, vergleicht bestenfalls die Hälfte der Wahrheit und immer den genauen Hafen bestätigen lassen. FOB Shenzhen ist präzise, FOB China ist es nicht. Dann die bequeme Variante, CIF. Der Lieferant übernimmt zusätzlich Seefracht und Versicherung bis zum Zielhafen. Klingt nach Rundum-Sorglos-Paket. Ist ein Paket mit Kleingedrucktem. Denn der Spediteur arbeitet für den Lieferanten, nicht für dich. Du hast keinen Einfluss auf Reederei, Route oder Service. Und am Zielhafen warten oft versteckte Gebühren, die im Angebot nicht standen. Dazu Versicherungen, die im Schadensfall auffällig oft ablehnen. Für den Einstieg mit kleinen Mengen kann CIF in Ordnung sein. Sobald die Volumina steigen, wechselst du auf FOB. Und dann die zwei Klauseln, von denen du die Finger lässt. Erstens, ab Werk. EXW. Klingt nach dem günstigsten Preis. Und genau das ist er auch. Ab Werk, ohne alles. Das Problem? Ein europäisches Unternehmen kann die chinesische Exportabwicklung nicht selbst durchführen. Du brauchst zwingend einen Agenten vor Ort und dessen Kosten fressen den Preisvorteil auf. Der vermeintlich günstigste Incoterm wird zur teuersten Lektion. Und zweitens, noch wichtiger, DDP, geliefert verzollt. Der Lieferant übernimmt angeblich alles, bis vor deine Tür, inklusive Zoll und Steuern, maximaler Komfort. In der Praxis ein Minenfeld. Denn ein chinesischer Lieferant darf in der EU keine eigene Zollanmeldung abgeben. Er nutzt dafür Netzwerke, die regelmäßig im Fokus der Behörden stehen, weil die angemeldeten Warenwerte systematisch zu niedrig sind. Das ist keine kreative Steuergestaltung. Das ist Zollhinterziehung. Und die Zollanmeldung ist eine Steuererklärung. Wenn falsche Angaben gemacht werden, trifft es den Importeur. Nicht den Lieferanten, nicht dessen Spediteur, dich. Der deutlichste Warnhinweis ist der Preis. Wenn ein DDP-Angebot inklusive Fracht, Zoll und Steuern nur knapp über dem FOB-Preis liegt, kann die Rechnung nicht stimmen. Irgendwo wird gespart. Und zwar fast immer bei der Zollanmeldung. Die klare Empfehlung? Kein DDP. Wenn du die Logistik abgeben willst, nimm die Variante ohne Verzollung und beauftrage einen eigenen Zolldienstleister in der EU. Du behältst die Kontrolle und schläfst deutlich ruhiger. Ein letzter Punkt in diesem Kapitel, die Frachtpapiere. Das zentrale Dokument der Seefracht ist das Bill of Lading. Empfangsbestätigung, Transportvertrag und Eigentumsurkunde in einem. Ohne dieses Papier gibt die Reederei die Ware nicht frei. Das Problem? Wenn das Schiff schneller ist als der Kurierdienst, steht dein Container im Hafen und wartet auf ein Stück Papier. Und jeder Wartetag kostet. Die Lösung heißt Telex Release. Der Exporteur gibt das Original an die Reederei zurück und die Freigabe läuft elektronisch. Aber merke, das Original ist die zentrale Sicherheit des Verkäufers. Freigegeben wird erst, wenn die Ware vollständig bezahlt ist.
Kapitel 4. Die Nummer, die über deine Marge entscheidet. Jede Ware, die in die EU kommt, braucht eine Nummer. Die Zolltarifnummer, deren Kern der sogenannte HS-Code ist, das harmonisierte System der Weltzollorganisation. Diese Ziffernfolge entscheidet, wie viel Zoll fällig wird, ob Sonderzölle greifen und welche Dokumente der Zoll verlangt. Wer sie als lästige Formalität betrachtet, hat den teuersten Denkfehler im Importgeschäft bereits gemacht. Das System ist logisch aufgebaut. Die ersten 6 Stellen sind weltweit identisch. Kapitel Position, Unterposition. Material, Funktion, Verarbeitungsgrad. Ab Stelle 7 wird es europäisch und in der EU wird daraus am Ende eine 10-stellige Nummer, in der auch Sonderzölle und Beschränkungen verschlüsselt sind. Die entscheidende Arbeit passiert bei den ersten 6 Stellen.
Dort wird festgelegt, was dein Produkt im Sinne des Zolls überhaupt ist.
Und jetzt der Punkt, den die meisten erst verstehen, wenn es zu spät ist. Die Verantwortung für die korrekte Nummer liegt beim Anmelder. Das bist du. Nicht der Lieferant, nicht der Spediteur, nicht der Zolldienstleister. Der chinesische Lieferant schreibt zwar einen Code auf die Rechnung, darauf ist kein Verlass. Oft ist es der chinesische Exportcode, der ab Stelle 7 abweicht. Manchmal ist es bewusst ein Code mit niedrigeren Zollsatz, damit das Angebot attraktiver aussieht. Und der Spediteur meldet zwar an, aber in deinem Namen und auf deine Rechnung. Die Nacherhebung trifft dich. Das Bußgeld trifft dich. Delegieren ja, abdelegieren nein. Was passiert bei einem falschen Code?
Der häufigste Fall, es wurde zu wenig Zoll gezahlt. Dann kommt die Nacherhebung, bis zu 3 Jahre rückwirkend, plus Zinsen. Bei Vorsatz bis zu 10 Jahre, plus Strafverfahren. Wer über Jahre unter der falschen Nummer importiert hat, bekommt eine Rechnung über die gesamte Zeit.
Und damit zurück zu unseren Keramikbechern vom Anfang. Des Rätsels Lösung heißt Anti-Dumping-Zoll. Das sind Sonderzölle auf bestimmte Produkte aus bestimmten Ländern, wenn die EU feststellt, dass sie zu unfair niedrigen Preisen hereinkommen. Und China ist das mit Abstand am häufigsten betroffene Land. Auf Keramikgeschirr aus China liegen 79% Anti-Dumping-Zoll, zusätzlich zu den regulären 12%. Macht zusammen 91% auf den Zollwert. Aus einer soliden Kalkulation wird ein Totalschaden, wegen einer Produktkategorie, die niemand vorher geprüft hat. Deshalb gehört vor jede Produktentscheidung der Blick in die offizielle Zolldatenbank. Welcher Code, welcher Zollsatz, welche Sonderzölle? Diese Prüfung dauert eine halbe Stunde. Und sie gehört vor die Bestellung. Nicht ans Ende, wenn die Ware schon im Hafen steht.
Zum Schluss die Rechnung, die vor jeder Bestellung stehen sollte.
Der Zoll rechnet nicht auf den Warenpreis allein. Der Zollwert ist der Warenpreis plus Transport bis zur EU-Grenze plus Versicherung. Darauf kommt der Zollsatz. Und auf die Summe aus Zollwert und Zoll kommt dann noch die Einfuhrumsatzsteuer. Unterm Strich machen die Einfuhrabgaben bei Konsumgütern typischerweise 22-35% des Warenpreises aus. Wer das nicht einkalkuliert, kalkuliert sich arm. Und wer in die USA verkauft, rechnet nochmal anders. Dort kommen seit Jahren politisch motivierte Sonderzölle auf chinesische Waren obendrauf, deren Sätze sich mit der politischen Wetterlage ändern. Dazu Pflichten, die es in der EU nicht gibt, etwa eine Zollbürgschaft und eine Sicherheitsmeldung vor Abfahrt des Schiffes. Wer beide Märkte bedient, braucht zwei Kalkulationen, nicht eine.
Kapitel 5: Wenn der Zoll genauer hinschaut.
Nicht jeder Container wird geöffnet. Die Behörden arbeiten risikobasiert: Warenart, Ursprungsland, Zollwert, dein bisheriges Verhalten. China-Importe werden überdurchschnittlich oft ausgewählt. Nicht aus Willkür, sondern weil dort systematisch Unterbewertungen, falsche Codes und gefälschte Zertifikate auffallen. Und dazu gibt es die schlichte Zufallsprüfung, die jeden treffen kann, auch den vorbildlichsten. Das Unangenehme daran ist die Kostenverteilung. Das Öffnen des Containers, die Probenentnahme, die Laboranalysen zahlst du. Und während die Prüfung läuft, laufen im Hafen die Standgebühren weiter, ebenfalls auf deine Rechnung. Eine Beschau mit Laboruntersuchung kann Wochen dauern, und dann kommen schnell einige tausend Euro zusammen, ohne dass eine einzige Einheit verkauft wurde. Eine Erstattung gibt es nicht, auch wenn am Ende alles in Ordnung war.
Richtig ernst wird es, wenn die Ware nicht verkehrsfähig ist. Bei kleinen Mängeln, etwa fehlerhafter Kennzeichnung, darfst du nachbessern, auf eigene Kosten. Bei größeren Problemen ordnet der Zoll die Rücksendung an und die Rücklogistik ist oft teurer als die Ware selbst. Und bei gravierenden Sicherheitsmängeln oder gefälschter Ware wird beschlagnahmt und vernichtet. Die Kosten der Vernichtung trägst du. Die Ware ist weg, samt Kaufpreis, Fracht und allen Abgaben. Spätestens hier zahlt sich alles aus, was du in den Teilen 7 und 8 gehört hast. Denn die beste Zollkontrolle ist die, bei der es nichts zu finden gibt.
Kapitel 6: Die letzte Meile.
Der Container ist durch den Zoll, die Abgaben sind bezahlt. Jetzt kommt der Abschnitt, den viele als erledigt abhaken, obwohl er über Retouren, Bewertungen und Marge mitentscheidet. Die letzte Meile ist nicht der LKW vom Hafen zum Lager. Sie ist der ganze Prozess, bis das Produkt etikettiert und versandfertig im Regal steht. Zuerst tickt eine Uhr, die viele Erstimporteure nicht kennen: Demurrage und Detention. Demurrage fällt an, wenn der Container zu lange im Hafen steht, nachdem er vom Schiff geholt wurde. Die Reederei gewährt nur eine Freifrist von wenigen Tagen. Danach wird jeder Tag teuer, mit steigenden Sätzen. Detention ist das Gegenstück, die Gebühr, wenn der leere Container zu spät zurück ans Depot geht.
Wer am Freitagnachmittag einen Container bekommt und ihn erst am Montag auspackt, hat 2 Tage verschenkt. Also vor der Ankunft klären, wie lang ist die Freifrist, wann wird ausgepackt, wann geht der Container zurück. Und dann die Warenannahme, der erste kritische Kontrollpunkt im eigenen Haus.
Bevor der Container geöffnet wird, ist das Siegel intakt? Stimmt die Siegelnummer mit den Papieren überein? Wenn nicht, wird fotografiert, bevor geöffnet wird. Das ist die Grundlage für jeden Versicherungsanspruch. Dann der Abgleich mit der Packliste, denn für Transportschäden gelten kurze Meldefristen von wenigen Tagen. Wer nach 3 Wochen merkt, dass 5 Kartons fehlen, hat ein Beweisproblem. Und zum Schluss eine Stichprobe der Qualität. Ja, auch wenn in China schon geprüft wurde.
Die Kontrolle vor dem Versand sieht nicht, was auf dem Seeweg passiert. Feuchtigkeit, Temperatur, Erschütterungen. Was du hier findest, findest du kontrolliert. Was du übersiehst, findet dein Kunde. Damit ist deine Ware angekommen, verzollt, geprüft, im Regal. Du kennst jetzt die drei Transportwege und ihre Kombinationen, die Incoterms samt der zwei Klauseln, von denen du die Finger lässt, die Zollnummer als Margenentscheider, den Ablauf der Zollkontrolle und die letzte Meile. Und im Buch findest du dazu weiteres wichtiges Material, das in ein Audiobook nicht passt. Die vollständigen Kostentabellen, alle 11 Incoterms im Vergleich und die Checklisten für Verschiffung und Verzollung. Im nächsten Teil geht es ums Geld. Preise verhandeln, Verträge absichern, dein geistiges Eigentum schützen. Denn der erste Preis, den dir ein chinesischer Lieferant nennt, ist fast nie der echte. Verhandlung und Absicherung hörst du in Teil 10.